Heute zu Gast im Münchner Studio bei Behind the Sea, Götz Karcher. Götz ist Geschäftsführer der Gasversorgung Süddeutschland. Das ist eine 100%-Tochter der NBW. Die NBW ist ja hier im Podcast auch schon zweimal vertreten gewesen. Und er hat mit mir über seine Karriere zuerst im E-Commerce, noch im Online- oder im Internet-Agenturbereich, dann rüber in die Energiebranche, dann in die IT und dann ins Business Development und in die IT und schlussendlich in die Geschäftsführung gesprochen. Die Reise, die müsst ihr euch auf jeden Fall gleich im Podcast mal in Summe anhören. Wir haben darüber gesprochen, wie schwierig es ist, in so einem 100% Beteiligungskonzernkonstrukt den Spagat zwischen Agilität, Geschwindigkeit, Nähe zu den Leuten, aber natürlich auch Konzernkonstrukt zu halten und natürlich auch über seine Challenges in seiner aktuellen Rolle. Ganz zum Schluss gibt es natürlich auch wieder ein paar persönliche Insights und seine Tipps für C-Level. Ganz speziell haben wir auch über das Thema Nachfolgeplanung gesprochen. In dem Sinne, rein ins Podcast, let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Götz, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, grüß dich Franz.
Schön, dass du heute da bist. Wir machen heute eine gemeinsame Episode Behind the Sea. Bevor wir damit aber einsteigen, und ich freue mich schon richtig drauf, stell uns doch mal bitte dich vor und was du aktuell machst.
Ja, wunderbar Franz. Vielen Dank für die Einladung, auch dass ich hier sein kann in München. Ist schön, dass wir uns dann tatsächlich auch persönlich sehen.
Absolut.
Ja, mein Name ist Götz Karcher. Ich bin Geschäftsführer der Gasversorgung Süddeutschland. Das ist eine 100%-Tochter der ENBW Baden-Württemberg.
Sehr schön. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir haben ja auch schon eine EMBW-Episode gemacht und es kommt tatsächlich auch jetzt bald noch eine zweite. Die ist natürlich jetzt schon online, weil wir zeichnen ja natürlich danach auf. Insofern haben wir schon drei Geschäftsführungsstimmen aus diesem Ökokosmos. Erklär uns doch mal bitte, was genau das Unternehmen, wo du Geschäftsführer bist, macht und gib uns noch mal so ein bisschen über die Services beziehungsweise für die Leute, die das jetzt nicht kennen, sozusagen ein bisschen Einblicke.
Ja, gerne. Also die Gasversorgung Süddeutschland arbeitet nicht genau in dem Segment, wie sich anhand des Namens vermuten lassen würde. Das ist aber historisch, weil es die Gasversorgung Süddeutschland schon sehr, sehr lange gibt und die war auch tatsächlich mal eine Gasversorgung in Süddeutschland. Mhm. Aktuell ist es aber so, dass wir Stadtwerke und große Industriekunden beliefern mit Strom und Gas. Und wir haben ein sehr großes Portfolio an Dienstleistungen eben rund um die Beschaffung, auch um Nachhaltigkeitsthemen, alles, was wir rund um die CO2-Regulatorik anbieten beispielsweise.
Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich hier in 2024, wo wir aufnehmen, ist das ganze Energiewende-Thema natürlich das allergrößte. Deswegen habe ich auch nochmal gefragt, damit man nochmal versteht, also Strom und Gas, es ist nicht nur sozusagen die Gasversorgung, aber wie sehr treibt dich gerade das ganze Thema rum, weil es ja natürlich auch in den Medien und in politisch natürlich auch ist. Merkst du davon natürlich dann auch in deiner Rolle was?
Ja, natürlich. Also insbesondere auch in den Zeiten, in denen ich noch kein Geschäftsführer war, hatten wir ja die Ukraine-Krise, die uns immer noch belastet an allen Stellen. Die hat natürlich insbesondere eben den Gas- und Strommarkt auf dem Level, auf dem wir unterwegs sind, vollkommen durcheinander geworfen. Preise von über 1.000 Euro im Strom und auch absolute Explosionen im Gasbereich, die haben uns natürlich getroffen. Da hatten wir sehr viel zu tun.
Ja.
Die Auswirkungen merken wir jetzt immer noch, obwohl sich die Preise ja schon relativ stark normalisiert haben. Aber da muss man schlicht und ergreifend vielen Kunden unter die Arme greifen. Man weiß teilweise gar nicht mehr, woher bekommt man die jeweiligen Mengen. Wir haben auch tatsächlich für lange Zeit den Verkauf eingestellt auf unserer Plattform. Wir haben ja auch Online-Geschäft, bei dem man eigentlich ab einer Kilowattstunde schon klicken kann, wenn man das möchte, als Stadtwerk. Okay. Das waren Portale, die mussten wir für eine ganze Weile lang tatsächlich komplett schließen.
Ah, okay. Wegen der Preise sozusagen, oder?
Ja, richtig. Aufgrund der Preisbewegungen war es eben dann nicht mehr möglich, Verträge anzubieten, weil entweder hätte sich der Kunde absolut in unrentable Regionen bewegt oder wir hätten eben so große Risikoaufschläge nehmen müssen, dass das einfach nicht mehr sinnvoll gewesen wäre.
Aber die Portale finde ich ganz spannend. Erklär noch mal ein bisschen, wie die funktionieren, weil das ist vielleicht auch was die Leute, die jetzt nicht in der Energie- und Umweltszene tätig sind, die vielleicht nicht kennen.
Genau, also man muss insoweit sich vorstellen, dass diese Verträge auf dem Level, auf dem wir unterwegs sind, also tatsächlich für mittelgroße und große Stadtwerke, große Industriekunden, also da reden wir von Chemie und Pharma und Ähnlichem, oder auch Lebensmittelindustrie, das sind klassisch tatsächlich Finanzprodukte gewesen. Mhm. Und zwar auf Papier, und das waren sehr, sehr viele Seiten. Und diese Verträge werden bis zu 5 Jahre im Voraus abgeschlossen, über ganze Jahre, über Monate, über Tage. Mhm. Was die Gasversorgung Süddeutschland dann eingeführt hat als einer der ersten am Markt, war die Möglichkeit, dass die Kunden nicht per Telefon oder per Ausschreibung dann komplexe Verträge anfragen und angeboten bekommen.
Okay.
Also tatsächlich auch in theoretischen und Finanzthemen und Aufstellungen, die ich teilweise auch nicht hundertprozentig nachvollziehen konnte. Mhm. Dafür gibt es aber die Produktmanager, die das natürlich sehr, sehr gut machen.
Na klar, ja.
Da haben wir gesagt, es gibt ja eben auch Produkte, die kurz und knapp sind, also entweder Fahrpläne, das bedeutet eine bestimmte Struktur über einen festgelegten Zeitraum, ein Jahr, ein Monat oder ähnliches, oder eben tatsächlich Bänder, das bedeutet eine Leistung, eine Strom- oder Gaslieferung über auch wiederum Tage, Monate, Jahre auf einem kompletten Level. Und das sind eben Produkte, die kann man tatsächlich online vertreiben. Man kann dem Kunden diese Angebote eben dauerhaft stellen, muss man sich so vorstellen wie bei einem Aktienschirm. Mhm. Und das war in der Branche ein absolutes Novum, weil der klassische Weg eben war, der Kunde macht eine Anfrage, dann bepreist man das Ganze und schickt ihm eben per E-Mail, früher über Papier, ein Angebot.
Ja.
Und so hat man eben den Prozess umgekehrt.
Okay.
Und digital umgesetzt, Click to Trade.
Ja, sehr cool. Danke nochmal für die Erklärung. Ich glaube, das war nochmal wichtig, weil also mir war das nicht bewusst. Ich habe das in der Recherche auch so ein bisschen gemerkt, dass das vielleicht was ist, wenn man auch nochmal kurz beleuchten kann. Ja, aber jetzt erzähl uns doch mal, wie wird man eigentlich Geschäftsführer in dem Segment? Wie kommt man da rein? Und erzähl uns da mal so ein bisschen die Story drumherum.
Ja, also meine Geschichte ist da ein bisschen ungewöhnlich. Es gibt aber natürlich einen roten Faden und der bedeutet bei mir das Thema E-Commerce, also Digitalkompetenz. Ich habe nämlich begonnen, nach meinem Studium in Gießen in diversen Online- oder Internet-Spezialagenturen, teilweise auch Messetechnik, aber alles eben auf E-Commerce-Plattformtechnik umgesetzt. Und bin dann, nachdem ich da in 3 verschiedenen Agenturen war, dann eingestiegen in die Energieversorgungsbranche in Frankfurt am Main bei der Mainova, weil man dort tatsächlich einen Online-Digital-Spezialisten gesucht hat. Und ich durfte da ein kleines Team aufbauen als Leiter eben für das Thema Online-Marketing, nannte sich das damals.
Okay.
Und wir haben uns dort gekümmert um alle Websites des Konzerns und vor allen Dingen eben um die Schnittstelle zur Konzern-IT. Mhm. Wenn ich davon rede, ist immer die Frage, in welcher Konstellation sind die Zuhörer? Jeder kennt den Konflikt mit einem ITler. Typischerweise kann ich da nur sagen, das hängt meistens daran, dass einem der das Verständnis füreinander und die gleiche Sprache fehlt. Mhm. Und das war eben etwas, das habe ich in den E-Commerce-Agenturen schon gelernt, damals eben als Projektleiter. Das waren interdisziplinäre Teams. Schon im Jahr 2000 musste ich so arbeiten. Mhm. Diese Dolmetscherfunktion, insbesondere eben in Richtung der IT-Kollegen, das war mir und meinem Team dann anvertraut. Und dann wiederum hat die Gasversorgung Süddeutschland einen Leiter gesucht für das Business Development oder die Geschäftsentwicklung.
Okay.
Man hat sich dann dazu entschieden, das mit mir zu machen.
Mhm.
Und auch der Bereich war sehr interdisziplinär zusammengestellt. Da gab es die Produktmanager, das Marketing gehörte mit dazu und vor allen Dingen auch die IT-Applikationsentwicklung. Also man hat dort eben dann genau das versucht, was an anderer Stelle auch schon eben dann gut funktioniert, die Dinge, die genau ineinander greifen müssen und typischerweise eben nicht so gut miteinander harmonieren, in einen Bereich zu packen und miteinander zu verschmelzen.
super interessant. Ich meine, dann sieht man, du warst erst in Agenturen, eigentlich eher so im E-Commerce-Marketing-Space, würde ich jetzt mal sagen. Absolut. Dann irgendwie in die Energie, das ist ja schon mal ein Transfer, dann in die IT, dann wieder zurück auch irgendwie ins Business Development, was ja auch wieder so ein bisschen Marketing ist. Das kann man ja so gar nicht planen. Ne? Also das wäre jetzt, ist jetzt kein...
Nein. Also
oder der, Vorhersagen.
Nein, also der Schritt in die Energiebranche, der war da natürlich absolut wichtig und ich habe da auch einen Schritt gewagt in eine vollkommen andere Kultur.
Ja.
Das muss man sich ja natürlich vorstellen in den Agenturen. Deswegen sagte ich auch interdisziplinäre Teams, das war gar keine Frage, nichts anderes gab es dort. Die Frage agiles oder agilisiertes Arbeiten, sage ich jetzt mal, auch das war ja kein Thema. Das war ein absolutes Muss.
Ja.
Eben dann in die Energieversorgerbranche zu wechseln, das war natürlich eine vollkommen andere Welt. Also ich habe das mal mit einer Kollegin, die auch zu der Zeit gewechselt ist, mal so formuliert, dass wir gesagt haben, das war so ein bisschen wie in Watte laufen. Weil alles ein bisschen langsamer war. Und das meine ich gar nicht negativ, weil der größte Wandel von der Agenturwelt in die Welt der Energieversorgung und in dem Fall natürlich auch auf Seite des Kunden aus meiner Perspektive damals war, dass man sich langfristig mit Themen beschäftigen kann. Mhm. Und das eben aufzubauen in dieser Zeit in der Energiebranche, wo die Politik anfing, immer darüber zu reden, dass man die teuren Preise für Strom und Gas einfach durch einen Wechsel als Privatperson für sich selbst eben verändern kann. Online-Services in guter und teilweise auch nicht so guter Ausprägung, die schossen überall aus dem Boden. Und das war ein sehr, sehr großer Wandel in der Energieversorgerbranche. Und ich muss sagen, wenn ich das heute mir nochmal anschaue, die Geschwindigkeit ist nicht langsamer geworden, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Aktuell sehe ich die gesamte Energiebranche als eine der innovativsten und vor allen Dingen auch eine der spannendsten Branchen, die wir überhaupt haben, mit all dem, was wir da an Herausforderungen haben, bis 2030, 40, 50.
Ja, also absolut. Sehe ich genauso. Wir merken das auch bei uns. Wir haben ja auch eine eigene Practice für Energie und Umwelt und die haben wirklich sehr spannende Herausforderungen. Gerade bei uns natürlich im Interim-Management kommen auch immer diese sehr schnellen, akuten und teilweise auch schwierigen Themen auf uns zu und da ist wirklich in der Energiebranche, da ist wirklich was los. Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, wie im Watte laufen und es ist aber eigentlich auch nicht schlimm. Ich sage auch immer, du hast einfach Unternehmen, wenn du zum Beispiel einen großen Konzern hast oder auch einen großen Staatsapparat, den kannst du ja nicht so steuern, dass wenn du mit jedem, also das ist, sag ich mal, auf eine agile Art und Weise, das ist schwierig, weil wenn man so einen großen Tanker so schnell steuern könnte und da sind ja so viele Leute auch davon betroffen, das wäre eben, da würde die Langfristigkeit, glaube ich, auch ein bisschen drunter leiden, weil ich vergleiche das immer mit so einem großen Kreuzfahrtschiff und Motorboot. Ein Motorboot ist natürlich wesentlich schneller am Ziel vielleicht. Und wenn ich da natürlich nicht schnell lenken kann, dann fahre ich irgendwann gegen die Wand oder was auch immer. Aber ein Tanker, da weiß ich ja, okay, ich muss übermorgen da drüben sein. Ich will mit dem Motorboot in 2 Stunden. Dann kann man nur klein lenken. Wenn man da schnell lenken würde, das wäre natürlich, komisch. Ne? Man muss ja auch immer damit rechnen, dass wenn du eine Entscheidung triffst und du, angenommen, du steuerst einen Tanker sehr, sehr sehr, sehr schnell, dass das dann schiefgehen kann, ne? Und dass dann natürlich extrem viele Leute davon belastet sind. Deswegen ist so ein gewisses Runterfahren oder in Watte gehen, wie du gesagt hast, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist tatsächlich meine Erfahrung jetzt aus den über 10 Jahren in der in der Branche oder auch eben mit größeren bis eben zu ganz großen Unternehmen, wie die NBW eines ist. Man muss eben genau diesen Spagat beherrschen zwischen Agilität, Geschwindigkeit und auch absoluter Nähe im Kleinen. Aber diese Steuerbarkeit dieses großen Konzerns oder von größeren Geschäftseinheiten, der muss klassisch erfolgen. Mhm. Also das ist eine Illusion, einen Wandel anstoßen zu wollen, der einen riesigen Konzern auf vollkommen agile Methoden umstellt.
Ja.
Es muss an irgendeiner Stelle einen mal zumindest fließenden Übergang geben, der genau das gerade eben, wir brauchen Finanzsteuerung, siehe wieder eben in der Energiebranche, für die Investitionen, die da getätigt werden müssen, da brauchst du natürlich Geld aus dem Finanzmarkt und das bekommst du nicht über darüber, dass du die Banker in den Review deines E-Commerce-Teams einlädst. Das ist vollkommen klar.
Ja, das stimmt. Ja, spannend. Nee, jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört. Nenn uns doch mal, was sind eigentlich aktuell die Challenges in deiner Rolle? Also so vielleicht so 2, 3 Sachen, die dich jetzt am meisten rumtreiben.
Ja, also meine aktuellen Challenges sind insbesondere auf die eigene Mannschaft bezogen. Die Gasversorgung Süddeutschland arbeitet seit 2 Jahren daran, dass wir unser Geschäft oder vieles von dem, was wir entwickelt haben, in den Konzern an andere Stellen integrieren. Mhm. In dem Falle ist es auch so, dass da natürlich Know-how und das bedeutet auch Personal mitwechseln muss.
Klar.
Das bedeutet also, aktuell ist die Situation, dass wir mit einem guten Gewissen Kollegen und Business, das wir in dieser Einheit aufgebaut haben, an andere Stellen im Konzern abgeben müssen, weil es dort einfach effizienter umgesetzt werden kann. Mhm. Die restliche Mannschaft motiviert zu halten, auch zusammenzuhalten emotional. Also das ist ein sehr familiäres Miteinander, das wir da haben und das aufrecht zu erhalten, mal mindestens zum Jahr 2026, um dann diesen Transformationsprozess und die Integration in den Konzern dann umgesetzt zu haben. Das ist natürlich eine ganz besondere Aufgabe. Jetzt für mich, der eigentlich ja für Geschäftsentwicklung und für einen Aufbau, für so ein bisschen visionäre Themen eben zuständig war, die sich ständig verändern, war das natürlich auch eine vollkommene Neuorientierung.
Klar, okay. Ja, das ist schon mal interessant. Wie sonst? Also klar, dann natürlich die Einflüsse von außen. Was sind da so die Challenges? Was treibt dich noch rum?
Das ist insbesondere aus den letzten Jahren natürlich das, was wir mit all den Krisen haben und den Auswirkungen auf den Energiemarkt. Mhm. Ganz klar das Thema CO2, Klimaneutralität. Mhm. Da haben wir sehr viel Business aufgebaut. Mhm. Da haben wir auch sehr viel Know-how aufgebaut. Das treibt jede Branche ist davon betroffen, aber die Energiebranche natürlich ganz, ganz zentral. Und da stehen auch Herausforderungen bis ins Jahr 2040 an, zu denen man heute eine grobe Idee hat, aber noch überhaupt gar nicht weiß, wie das denn überhaupt funktionieren soll. Direkt daran anschließend vor allen Dingen Regulatorik. Mhm. Gaspreisbremse, Strompreisbremse hat jeder nicht nur gehört, sondern war davon betroffen. Mhm. Das waren natürlich Dinge, die auch bei uns und auch in unserer Kundschaft für sehr viel Aufwand und auch wirklich teilweise fragende Augen gesorgt haben, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Und dann natürlich auch die Regulatorik, bei der es um CO2 geht. Also Klar. Es gibt ja die schönen CO2-Zertifikate, die man jetzt kaufen muss, die unseren Sprit und das Gas und so weiter teurer machen. Die muss man beschaffen. Der Prozess ist nicht ganz so einfach. Bei der GVS ging das bis zum letzten Jahr noch, weil wir den Service haben wir abgegeben. Mhm. Aber da konnte man das einfach per Click and Trade machen.
Okay.
Es war nicht überall in der Branche.
Das stimmt. Ja, spannend. Das sind auf jeden Fall 3 Themen, die genug Kapazität dann schon einfordern. Nur eine Frage an dich so als naiv, weil ich stelle mir so, wie ist es in der Zukunft, wie ist es 2040? Würdest du sagen, dass Strom, Energie und alles irgendwann so günstig beschafft werden kann, dass es für jeden zugänglich ist? Weil das wäre ja schon so ein idealer Zustand, dass man irgendwann sagt, okay, jeder auf der Welt hat Zugang zu Wärme, hat Zugang zu Strom natürlich und dementsprechend auch zu allem, was an den Strom angeschlossen werden kann. Oder geht das vielleicht sogar in eine ganz andere Richtung? Also du musst da jetzt nicht für die Company sprechen, sondern mich interessiert einfach nur so persönliche Meinung und ein bisschen rumspinnen darf man auch.
Ja, und ich glaube, ungeachtet dessen, ob es dazu schon genaue Szenarien gibt, das ist in der Branche und unter den Fachexperten ist das Thema eigentlich klar, dass man bis ins Jahr 2050 natürlich nicht schauen kann. Mhm. Ich habe in der Vergangenheit gerne das Beispiel des iPhones und des iPads genommen. Das ist mittlerweile nicht mehr so spektakulär, weil das iPhone gibt es jetzt seit 16 Jahren. Wenn man sich dann aber die eigenen Kinder anguckt und dann merkt, dass die nicht aufgewachsen sind ohne iPhone, also meine zumindest, und die sich diese Welt gar nicht mehr vorstellen können und dann eben sagt, naja, 16 Jahre nach vorne, da sind wir erst im Jahr 2040. Wir sind ja 2050 zu schauen, ist extrem schwer. Der Weg, die erneuerbaren Energien auszubauen und eine Lösung zu finden, wie wir mit diesem Ausbau trotzdem eine Versorgungssicherheit herstellen können, muss nach einem Dreisatz gerechnet eigentlich dazu führen, dass wir zu sehr günstigen Preisen kommen, was die Energie angeht. Natürlich kommt einem dann wiederum die Realität und die Physik dazwischen, weil eben die erneuerbaren Energien, wenn es keine Wasserkraft ist, wo man ein Flusskraftwerk eben an- und ausschalten kann, die sind eben nicht immer da.
Ja.
In der Dunkelflaute brauche ich eben dann genau diese Dinge wie Energie, beziehungsweise wie Batteriespeicher oder andere Speichertechniken, um diese, diese Volatilitäten auszugleichen. Und dann kommt es ja eben auch noch mit dazu, dass wir keinen lokalen Strom- oder Gasmarkt haben. Das ist alles international. Und wenn man sich dann in 10 Jahren vielleicht innerhalb von Europa nicht mehr einig ist, dass wir diesen Weg konsequent gehen wollen, dann kann man schon gar nicht mehr sagen, wo wir hingehen. Aber ganz klar, wenn wir diesen Weg weitergehen, dann ist die Kilowattstunde Strom zumindest ist relativ günstig.
Hoffentlich, ja. Ich träume ja immer von so einer Utopie irgendwie, dass man dann irgendwann, weiß ich nicht, mit, es gibt ja auch schon mal Versuche gewesen, als Beispiel mit so Spiegeln im Weltraum, dann sozusagen die Dunkelseiten auszugleichen und solche Sachen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir vielleicht in fernerer Zukunft irgendwann sowas finden. Das wäre natürlich cool, wenn man sowas noch miterlebt. Ja. Aber gut, kleiner Exkurs. Zurück ins C-Level. Erzähl uns doch mal, seit du jetzt diese geschäftsführende Rolle hast, hat sich dein Alltag verändert oder was hast du jetzt schon so mitgenommen und was sind Themen, wo du sagst, die funktionieren für mich gut und die könnten vielleicht auch für jemand anders funktionieren, der in so eine Rolle kommt oder ist?
Ja, also ich war ja in der komfortablen Situation, dass ich meinem Vorgänger, dem Dr. Michael Rimmler, nachgerückt bin und wir in der Zeit davor schon ein sehr eng verbundenes Führungsteam hatten und das insofern auch für die gesamte Belegschaft eine sinnvolle Nachfolge war, die relativ gesehen wenig Unruhe gebracht hat. Das war möglichst höchste Kontinuität in der Frage, wie wir das Unternehmen steuern. Natürlich hat sich als Geschäftsführer haben sich die Aufgaben nochmal verändert.
Ja.
Aber zumindest das Teamgefüge und die Zusammenarbeit mit den meisten der Kollegen hat sich da nicht verändert. Zumindest nicht dadurch, dass ich diese Position angenommen habe, sondern eben durch die neuen Aufgaben, die wir hatten. Ich spüre das natürlich schon, dass es nochmal deutlich mehr Verantwortung ist.
Ja.
Ganz, ganz klar. Und dass man sich auch an anderen Stellen dann auch tummeln darf, kann und muss und verantworten muss, die einfach vorher nicht in mein Aufgabengebiet gefallen sind. Aber ich fühle mich mittlerweile sehr, sehr wohl, weil, wie gesagt, eine möglichst geringe Anpassung, die da passiert ist. Und die gesamte Mannschaft, alle Mitarbeiter und auch die ehemaligen Kollegen, das Netzwerk, die geben mir da extrem viel Sicherheit.
Cool. Das ist mal ein interessantes Thema, und zwar das Thema Nachfolge. Das scheint jetzt so, als wäre das so geplant gewesen auch, ob man sich da wirklich konsequent um eine Nachfolgeplanung gekümmert hat.
Absolut.
Wie war das so, oder wie habt ihr das gemacht bezüglich Kommunikation? War dann auch schon relativ früh klar, dass du irgendwann mal übernimmst, sodass auch das ganze Führungsteam sich darauf eingestellt hat, oder war das nicht offen gesprochen? Also,
ja, also man hat darüber gesprochen, sehr intensiv. Es hat natürlich auch an verschiedensten Stellen lange gebraucht, bis man sich tatsächlich dann dazu entschieden hatte, genau diese Variante zu fahren. Und wir haben da in dem Kreis, der das eben entscheiden konnte und musste, sehr offen und intensiv darüber gesprochen. Und haben dann aber auch sehr früh kommuniziert mit den jeweiligen Personen, die das betrifft, also insbesondere eben der Mannschaft.
Ja.
Und waren da sehr offen in der Frage, was ist unsere Vorstellung davon und wie wollen wir das angehen? Der Zeitpunkt von der richtigen Veröffentlichung, dass genau dieser Wechsel geplant ist, bis zur tatsächlichen Umsetzung, der war aus verschiedenen Gründen, die externe Faktoren sind Krankheiten hier, Jahreswechsel dort und solche Dinge, der war leider kürzer, als wir uns das gewünscht haben. Aber wie gesagt, wir haben uns vorher sehr intensiv darüber abgestimmt hatten und auch die Mannschaft insgesamt sehr nah an den jeweiligen Führungskräften dran ist und wir da auch sehr kurze Feedbackzyklen haben, war das ein vertrauensvolles Verhältnis hat, also insoweit doch sehr gut geklappt.
Cool. Was sind so Themen, die du hervorheben würdest, die dir wahrscheinlich auch geholfen haben? Also habt ihr zum Beispiel dann auch irgendwie, ich meine, du bist dann wahrscheinlich ja so ein bisschen in Begleitung, man läuft dann so parallel, da rutscht man vielleicht immer mehr in die ein oder anderen Tätigkeiten rein. Aber gibt es da irgendwas, wenn jetzt zum Beispiel Unternehmen da draußen auch oder Leute, die hier zuhören, an alle Top-Level-Manager, Managerinnen da draußen, die vielleicht auch eine Nachfolgeplanung irgendwann machen, an was müsste man denn so denken? Weil das ist ein Thema, das eigentlich denkt man sich so, das ist ja eigentlich voll sinnvoll. Ja, da entwickelt man jetzt eine Person nach, die das macht man halt über ein, zwei Jahre oder wie auch immer. Aber trotzdem geht das voll oft schief.
Genau, also ich habe an vielen Stellen das tatsächlich auch schon anders erlebt. Also nicht unbedingt am eigenen Leib, sondern in meinem Netzwerk, in meinem Freundeskreis, dass genau dieses Thema Nachfolgeplanung sehr stark vernachlässigt wird und aus meiner Sicht tatsächlich sträflich vernachlässigt wird.
Ja.
Oft ist es so, dass man ja mit Renteneintrittsalter zum Beispiel weiß, wann eine Führungskraft nicht mehr verfügbar sein wird.
Ja.
und man dann nicht in den eigenen Reihen sucht, gibt es denn entsprechende Personen, die Potenzial haben? Was aus meiner Sicht ja eine absolut zu empfehlende Vorgehensweise ist, weil man dort eben weiß, was man bekommt. Mhm. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man sagt, nein, die Personen, die ich hier habe, die haben nicht das Potenzial, denen traue ich das nicht zu. Und dann besetzt man gerne extern, überhaupt gar keine Frage. Aber aus meiner Sicht fängt man dann sehr oft einfach auch zu spät an. Mhm. Was noch mit dazu kommt, und das wiederum hat bei der GVS, also bei uns, sehr gut funktioniert, dass man das Führungsteam grundsätzlich, ungeachtet dessen, ob man jetzt schon fest geplant hat, dass es da eine Nachfolge geben muss, dass man die Personen sehr eng zusammenschaltet. Mit einem vertrauensvollen Verhältnis. Das heißt ganz klar auch Konflikt. Mhm. Weil man kann sich nur vertrauen, wenn auch jeder den anderen seine Verantwortung übernehmen lässt. Mhm. Thema Fehlerkultur und all solche Dinge, die wir ja kennen.
Ja.
Und dass man dann, wenn es denn dazu kommt, dass ein Geschäftsführer, ein Bereichsleiter, welche Führungskraft auch immer, ausfällt oder eben einen anderen Weg einschlägt, dann kann man recht schnell entscheiden. Kann ich neu organisieren? Kann ich jemanden nachrücken lassen?
Ja.
Macht es einfach auch Sinn, dass Dinge einfach in Personalunion übernommen werden, zumindest für eine Übergangszeit? Oder ist es eben notwendig, und das ist ja das, was man bei euch bekommt, braucht man einen Interimsmanager, der einem genau diese Zeit verschafft, die man dann nicht hat.
Korrekt. Ja, super spannendes Thema, finde ich. Ja, wenn du jetzt so an dein tägliches Doing denkst, gibt es irgendwelche Routinen oder irgendwelche Sachen, die du wirklich auf täglicher Basis machst, wo du sagst, boah, das macht mich zu einem besseren Geschäftsführer?
Ja, also das eine ist natürlich, dass man seinen eigenen Tag durchgeplant hat, gerade mit Kindern, die dann Schulzeiten haben und ihren Rhythmus und auch mit einem Hund, den ich zu Hause habe, da hat man den einen oder anderen Zwang und dann weiß man genau, wann man aufstehen muss und dann ergibt sich die Routine eigentlich typischerweise von alleine. Also ich stehe um 6 Uhr auf, dann schlafen typischerweise alle noch bei mir im Haus. Dann schnappe ich mir den Hund, gucke vorher, wie dick muss ich mich anziehen? Muss ich dem Hund noch was überziehen? Weil ab 0 Grad braucht er ein Jäckchen.
Ja.
muss ich mich eben in die Regenklamotten packen oder auch nicht? Und optimalerweise ist es so, dass ich dann schon auf dem Spaziergang dann mir den Tag nochmal vornehme, durchschauen kann. Was sind so die eigenen Aufträge, die ich mir gebe? Um dann, wenn ich dann zurück bin, so um 6.30 Uhr, 7 Uhr, dann eben nochmal mir vorzunehmen. Und sobald die Kinder in der Schule sind, dann im Homeoffice typischerweise anzufangen. Ansonsten ist es natürlich so, dass ich, wenn ich dann in Stuttgart bin, im Büro, also wir haben eine sehr gut, aus meiner Sicht sehr gute und sehr umfassende Homeoffice-Regelung, dass ich dann das Ganze ohne Hund, den nehme ich nämlich nicht mit, dann eben einfach mache und schlafe eine Stunde länger.
Cool, das hört sich doch gut an. Ja, ich meine, externe Zwänge sind nicht immer negativ, ne, Mann? Genau.
Absolut, die Struktur, hilft aus meiner Sicht sehr. Ich selbst bin auch jemand, der an allen Stellen auf diese Struktur setzt, damit einerseits nichts vergessen geht und damit man sich um viele Dinge nicht also keine Gedanken machen muss. Mhm. Entlastet ungemein. Ja. Es gibt noch genügend Dinge, die dann ungeplant dazwischen kommen. Ne? Life is what happens while you're making plans.
Ja, so ist es. Was würdest du irgendwas anders machen, wenn du jetzt rückblickend jetzt bis zu deiner Karriere bis hierhin, gibt es irgendwas, was du ändern würdest?
Ich glaube, ich würde an der einen oder anderen Stelle konsequenter noch Dinge ablehnen oder nicht so durchziehen, wie ich das teilweise getan habe. Also ich erinnere mich da an zwei, drei Dinge, wo ich schlicht und ergreifend meinem Körper auch nichts Gutes getan habe. Ja, wenn es eben dann wichtige Meetings gibt, zu denen man dann geht und man hat dann schon Fieber und liegt dann danach drei Wochen flach, dann
tut hätte man keinen im Gefallen.
Ne? Nein, also das hätte man besser anders machen sollen. Von den beruflichen Entscheidungen her, muss ich sagen, würde ich es, glaube ich, wieder genauso machen. Das ist natürlich ein Stück weit auch Glück, das muss ich natürlich sagen, Glück des Tüchtigen, dass alle Entscheidungen, die ich da getroffen habe, entweder gut gelaufen sind oder ich auf jeden Fall damit leben kann, weil das ist ein Stück weit eben auch Fehlerkultur. Wenn man keine Entscheidung trifft, kommt man auf gar keinen Fall nach vorne. Wenn man die falsche Entscheidung getroffen hat, dann passiert es einfach. Ja, es ist besser, sich mit einem Ja zu irren und versucht zu haben, eine Chance zu nutzen,
so ist es,
als sie gar nicht erst angegangen zu sein.
Das ist ein guter Satz. Eine Frage noch, bevor wir fertig sind. Was würdest du tun, wenn du jetzt nicht in der Corporate-Welt, also in unserer White-Collar-Welt tätig wärst?
Ja, also zu der Zeit, als ich mich dazu entscheiden musste, welchen Lebensweg schlage ich denn ein, hatte ich sehr, sehr viel im Kopf. Ich bin einer von denjenigen, die noch beim Wehrdienst waren. Und ich brauchte die Zeit auch tatsächlich, um mich da nochmal neu zu orientieren. Was will ich denn nun tatsächlich tun? Ich habe zu der Zeit sehr, sehr viel Sport gemacht, war da also in der Leichtathletik auch wirklich leistungsmäßig unterwegs. Ich glaube, wenn ich nicht in das Volkswirtschaftsstudium gegangen wäre, würde ich jetzt irgendwo in diese Richtung mit Medizin, Physiotherapie oder sonst irgendwie was tun. Also wenn ich nicht arbeiten müsste, um auch Geld zu verdienen, also ich mache das extrem gerne, was ich da tue, überhaupt gar keine Frage, wenn ich mir vollkommen frei aussuchen könnte, dann würde ich mich, glaube ich, mit, weiß ich nicht, Jugendmannschaften, vielleicht auch Leichtathletik oder sowas beschäftigen. Da liegt auch viel meiner Liebe drin.
Ja, sowas, ich habe ähnliche sag ich mal, Wünsche oder so auch. Ich denke mal, sowas kann man auch noch machen, wenn man dann in einem Alter ist, wo es dann vielleicht auch, wo man vielleicht auch nicht mehr arbeiten muss oder so. Also ich glaube, dass solche Personen werden sehr, sehr gefragt werden in den kommenden Jahren. Ich denke da immer an meine Trainer zurück, die halt einfach teilweise dreimal die Woche 3 Stunden, das sind 10 Stunden die Woche, die immer in der Halle waren und immer zur gleichen Zeit. Du kannst ja gar nicht gehen. Da kommen dann 8 Kinder, die sind 7 oder so, die werden von ihren Eltern da abgesetzt. Die Eltern planen ja auch damit, dass Training ist. Also das ist eine Verbindlichkeit. So eine Verbindlichkeit kriegst du in unserer Generation kaum noch. Das heißt, jede einzelne Person, die irgendwann mal so Vereinstätigkeiten macht, die ist, glaube ich, sehr, sehr, wird sehr, sehr wertgeschätzt. Was waren das für Disziplinen? Noch kurz, Leichtathletik?
Ich war ein Nachwuchsspeerwerfer. Da war ich relativ gut drin.
Cool.
Und wie das dann so ist als Leichtathlet, da hat man zwar eine Mannschaft, man hat ja Trainingskollegen und alles, was so mit dazugehört. Aber wenn dann entweder der Körper aufgibt oder die Perspektive nach vorne hin dann nicht so erfolgreich ist, dass man sagt, naja, ich komme da eben, weiß ich nicht mal, zumindest nationaler oder Weltspitze an, dann macht man das typischerweise nicht mehr weiter. Und mir war es beides. Also es war weder der Körper, der das mitgemacht hat, noch das Talent, das mich dann da noch so erfolgreich hätte werden lassen. Und dann bin ich irgendwann umgeschwenkt und spiele eben jetzt sehr gerne Basketball.
Cool.
Das ist eben dann ein Spiel. Ja, da kann man noch viel besser abschalten als Leichtathlet. Aber gerade jetzt die Olympiatage, die fesseln mich doch sehr.
Ja, mich auch. Ich finde es auch super. Ich bin auch jeden Tag, wenn ich heimkomme, mache ich den Fernseher an, zumindest auf stumm und lasse laufen, damit ich sehe, was passiert. Dann die ganzen Livestreams, also ist echt cool. Leichtathletik würde ich mir echt wünschen, dass da noch mehr Support reingeht, dass die Leute einfach wie in anderen Ländern davon leben können. Und das ist nicht zu viel verlangt, glaube ich. Mittlerweile hast du medial auch die Möglichkeit, dass du die Sportler irgendwo promotest. Und das gehört halt nun mal auch mit dazu. Es ist ein Job. Wenn man dafür Geld haben will, ist es ein Job. Deswegen muss man sich medial halt einfach auch ein bisschen damit auseinandersetzen, aber da gehört halt Support auch von den jeweiligen Einrichtungen dazu. Und wenn halt dann natürlich ein Verbund oder ein Verein sich nicht weiß, was Instagram ist, dann ist das schon falsch. Aber gut, anderes Thema. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du alles das mit uns geteilt hast. Und ich finde, die Episode ist echt klasse geworden. Herzlichen Dank dir.
Wunderbar, vielen Dank, Franz.
Super, ja. Jeder, der jetzt noch dabei ist, unbedingt einen Kommentar, mittlerweile geht das nämlich auch, auf Spotify da lassen oder eben das das ganze Format einfach mal bewerten. Da freue ich mich auch immer drüber, auch über negative Bewertungen oder Kritik freue ich mich, weil dann weiß ich, was ich besser machen kann. Und wer regelmäßig zuhört, der merkt auch, dass ich natürlich die Fragen und auch irgendwie den Ablauf, die Länge des Formates anpasse nach dem, was ihr mir so zusendet. Also freue ich mich da über jedes Feedback. Und wie immer, wer natürlich gerade ein Thema Personal bei sich im Unternehmen hat und nicht weiß, wo er die richtigen Leute zur richtigen Zeit herkriegt, ruft mich einfach einmal an. Sei es interimistisch oder auch in Festanstellung, wir können euch dort helfen, entweder mit den Atreus Services oder eben natürlich auch mit den Hydrix Services, was eigentlich sowieso nicht zu unterscheiden ist. Insofern kommt gerne auf mich zu. Change Management, Programmmanagement, komplexe Transformationen, all das, da sind wir wirklich gut und manchmal hilft auch nur ein Gespräch und ich kann euch schon vielleicht irgendwas empfehlen etc. Das kann natürlich auch sein. Ja, dann freue ich mich natürlich auf die nächsten Gespräche und auch das zweite Gespräch und das nächste mit dir irgendwann.
Wunderbar, Dankeschön.